Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Stunde am Internationalen Frauenkampftag bei Radio Lora München. Unser Sonderprogramm von 16 bis 19 Uhr entstand in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle. Am Mikrofon begrüßt euch und Sie, Beate Stölzel. Wenn wir über die vielen Ungerechtigkeiten, von denen Frauen, Menschen der LGBTIQ+-Community berichten wollten, würden 3 Stunden nicht reichen. Es geht aber nicht nur um, in Anführungszeichen, Ungerechtigkeiten. Es geht oft um die Anwendung von psychischer und physischer Gewalt bis hin zur Vergewaltigung oder dem Femizid. Um dagegen zu protestieren, sind heute viele Menschen weltweit auf der Straße. Hier in München startet die Auftaktkundgebung zur Demo um 17 Uhr am Marienplatz. Wir bei Radio Lora München wollen zu Beginn der ersten Stunde versuchen, eine der Antworten auf die Frage, wie kann diesen Ungerechtigkeiten, dieser Gewalt gegen Frauen, Menschen der queeren Community begegnet werden, zu finden. Eine Antwort darauf ist Bildungsarbeit. Es geht um das Aufbrechen von Rollenklischees schon in der frühkindlichen Bildung. Um es verkürzt zu sagen, Männer müssen nicht beherrschen, um als echter Mann anerkannt zu werden, und Frauen müssen nicht in der Care-Arbeit aufgehen. Es geht auch, dann im zweiten Teil der Sendung, um eine Transformation der Stadt, des öffentlichen Raumes, die es Frauen, die oft zusätzlich zur Berufsarbeit mit Sorgetätigkeiten belastet sind, erleichtern, diese Aufgaben zu vereinbaren und dabei nicht auszubrennen. Es geht, wieder verkürzt, um eine Transformation der Stadt in eine sorgende. Dazu später mehr. 2016 haben Almut Schnering und Sascha Verlan den Equal Care Day gegründet. Der findet in den Schaltjahren am 29. Februar und sonst am 1. März im Netz oder in einigen Städten auch in Präsenz statt. Über ihre Beweggründe für diesen Neuanfang und auch den Erfolg dieser Bewegung habe ich mit Almut Schnering gesprochen. Was hat euch veranlasst und wie groß waren die Widerstände und welcher Art waren die Widerstände?
2015 standen wir auf einer Bühne und haben gemerkt, das Publikum weiß nicht, was der Care Gap ist und es weiß auch nicht, was der Pay Gap ist. Also wir hatten das Gefühl, man muss den Pay Gap noch erklären und haben dann erzählt, dass es ja ein Equal Pay Day gibt, als wir mal einen Vortrag gehalten hatten über Rollenbilder und haben in dem Moment zusammen mit dem Publikum so überlegt, wieso gibt es eigentlich einen Equal Pay Day, wo doch die eigentliche Ursache und das Problem auch für die anderen Gaps der Care Gap ist und wir brauchen dringend einen Equal Care Day. Das war ein Moment 2015, Ende des Jahres, und wir haben dann wirklich innerhalb von wenigen Wochen die Domain equalcareday.de gekauft und haben Menschen angeschrieben, ob sie diese Idee auch gut finden und ob sie sich dafür warum sie sich dafür engagieren, dass der Care Gap sich schließt, und haben dann wirklich in ganz kurzer Zeit so viel Zuspruch bekommen. Also wir hatten damit gar nicht gerechnet und die meisten haben auf die Idee so reagiert, wie wenn es den Tag schon immer gegeben hätte.
Nee, ich glaube, die haben so reagiert, weil sie das Gefühl hatten, diesen Tag müsste es eigentlich geben.
Einerseits ja, andererseits war 2016, das muss man schon sagen, der Care Gap war ja noch gar nicht berechnet. Es gab keinerlei politische Maßnahmen oder Projekte, die sich mit Equal Care befasst hätten. Das Familienministerium hat erst 2017 den Care Gap berechnet und dann lagen Zahlen vor. Also das Thema war da wirklich noch, wir mussten uns viel erklären, wir mussten den Begriff viel erklären. Und das hat sich natürlich schlagartig geändert, als dann ja mit dem ersten Lockdown wir gerade noch eine große Equal Care Day Konferenz in Präsenz umsetzen konnten.
wir reden jetzt von zwei unterschiedlichen Publikums, sage ich jetzt mal so. Wir reden von den PolitikerInnen, wo es immer so ein bisschen dauert, bis sie mal merken, dass die Gesellschaft auch Veränderungen braucht. Und du hast ja auch erzählt, dass es viele Menschen gab, die natürlich, nachdem sie auch betroffen sind, genau gewusst haben, dass es den Care Gap gibt.
Genau, die betroffen sind, für die ist das Thema natürlich ein altes, ist ein Thema, wo vor allem in den 1970ern viel dazu geschrieben wurde und die Texte könnte man heute wieder online stellen, veröffentlichen. Kaum jemand würde merken, dass die nicht ganz aktuell von heute sind. Also es gibt ganz viele, denen das längst natürlich bewusst ist, weil sie Care-Arbeit tragen und dafür finanziell abgestraft werden, weil sie in Teilzeit dann arbeiten, um sich kümmern zu können, weil sie dann weniger Rente bekommen, weil sie weniger Gelegenheit haben, sich zu engagieren, sich irgendwie einzubringen, weil sie weniger Zeit haben. Das spüren ganz viele jeden Tag. Aber die Mehrheit glaubt, das sei ein individuelles Problem. Und viele sind ganz erleichtert, wenn sie merken, sie können das alleine gar nicht richten oder nur ein Stück weit, weil sie an den strukturellen Hürden scheitern.
Genau, und jetzt sind wir beim nächsten. Nämlich, wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen, dann fangen wir mit dem Schubladendenken männlich und weiblich an. Und diese Care-Arbeit ist sehr oft unbezahlt oder schlecht bezahlt von weiblich gelesenen Personen verrichtet. Und wenn man jetzt da an die Wurzeln geht, und das habt ihr dann auch gemacht, das heißt geschaut, wie verändern wir? Wir müssen das Bewusstsein in den Köpfen der Erwachsenen, der PolitikerInnen und in den Familien verändern, aber wir müssen natürlich auch das Schubladendenken in Bildungsinstitutionen verändern. Also da geht es um Kitas, da geht es um Schulen. Und das war auch nochmal ein Weg.
Ja, wir haben gemerkt, dass man mit dem Thema schnell in emotionale Gespräche kommt, weil es ja ganz tief an das eigene Weltbild rangeht und Menschen in ihrem bisherigen Tun sehr grundlegend in Frage stellt. Und wir alle würden gerne von uns glauben, dass wir keine engen Rollenbilder weiterreichen. Und wir wollen alle gerne Kinder fair und offen behandeln und ihnen alle Wege zur Verfügung stellen. Und wenn wir dann drauf gestoßen werden, und das passiert eben, weil es Studien dazu gibt, die zeigen, dass wir alle so ein bisschen Teil des Problems sind, wenn wir dann drauf stoßen, dass wir selbst durch unsere Sozialisierung enge Bilder vom Mannsein und Frausein weiterreichen, dann ist das auch schmerzhaft und man erreicht nicht alle durch Argumente und Studien. Und wir haben gemerkt, dass wir ganz besonders gut Menschen erreichen, die mit Kindern arbeiten, wenn wir Bücher ins Gespräch bringen und wenn wir zeigen, dass in den Kinderbüchern die Klischees auch reproduziert werden und wenn wir zeigen, dass in Arbeitsmaterialien, in Schulbüchern, dass die Schulranzen binär angeboten werden, dass Kinder von morgens bis abends eigentlich in zwei binäre, eine rosane und eine hellblaue Schublade gequetscht werden und dass die, die sich in Anführungsstrichen untypisch entscheiden wollen, dass die es sehr schwer haben. Und vor dem Hintergrund sind einige Projekte entstanden und eins davon sind die Medienkoffer, die wir verkaufen, die wir zusammenstellen und dann an Interessierte weiterverkaufen, die sich mit dem Thema Vielfalt und Wahlfreiheit befassen.
Ja, und da sprichst du die Bücher an, die Bücher, wo es dann schwarz auf weiß steht, was so gesellschaftlich Mainstream ist, sage ich ein bisschen grob. Jetzt geht es darum, wir können die Defizite aufzeigen, das versuchen wir die ganze Zeit, um die Menschen zu überzeugen, dass die Welt nicht so schön ist, wie sie gerne hätten. Aber wir können natürlich auch versuchen, gegen diese Defizite zu arbeiten. Das macht ihr mit dem Medienkoffer, ne? Defizite aufzeigen. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn Menschen erkannt haben, dass das, was sie als Rollenbild in ihrer ErzieherInnen-Tätigkeit transportieren, dass das eine Menge mit ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun hat? Welche Möglichkeiten siehst du da?
Also ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, sich an die eigene Nase zu fassen und obwohl es weh tut, eben genauer hinzuschauen, was trage ich eigentlich in mir an Regeln, an Normen, an Überzeugungen und Glaubenssätzen, die so vielleicht gar nicht nur nicht stimmen, sondern mich selbst auch einschränken. Und wir gehen da oft ins Gespräch mit Leuten und fragen, wie ging es dir denn früher, als jemand gesagt hat, oh, an der ist ein Junge verloren gegangen. Oder wenn zu einem Jungen, als er klein war, zu einem Mann, der sich daran erinnert, dass er früher, dass es hieß, jetzt hör mal auf zu heulen, du bist doch kein Mädchen. Also diese Einschränkungen selbst gespürt zu haben und da einen emotionalen Bezug zu dem Thema zu bekommen, hilft dann eben heute und morgen mit Kindern anders umzugehen und sich selber zu reflektieren und zu überlegen, ach, was habe ich denn da gerade gesagt, das mache ich nochmal anders oder hoppla, wieso habe ich das jetzt ihm verboten oder ihr nahegelegt oder wieso habe ich jetzt hier die Kinder alle nach Jungs und alle nach Mädchen sortiert, das hat doch jetzt gerade hier gar nichts verloren. Also dieses im Tun merken, dass man diese veralteten Bilder weiterreicht, hilft, um das in Zukunft weniger zu tun. Das ist ein Schritt. Und was noch ein gutes Mittel ist, ist eben mit Kindern drüber zu sprechen, mit Erwachsenen drüber zu sprechen, generell ins Gespräch zu kommen mit Leuten und gemeinsam zu überlegen, was man im Umfeld ändern möchte, um Kindern mehr Wahlfreiheit zu ermöglichen. Und dafür sind Bücher unter anderem ganz gutes Hilfsmittel, weil da Geschichten drin sind, die zeigen, dass es auch anders geht.
Ja, mir würden so spontan auch Rollenspiele einfallen. Also stellt euch mal vor, die Mama geht arbeiten und der Papa macht die Hausarbeit im Kindergarten. Wie sieht es aus?
In den letzten 5 Jahren ist der Kinderbuchmarkt im Bereich Wahlfreiheit, mal als Obertitel, wirklich gewachsen. Aber die Mehrzahl der Bücher transportiert noch diese alten Rollenbilder. Und wir suchen für den Klischee-esque Medienkoffer eben Bücher aus, die dazu einladen, Rollenspiele zu machen oder Gespräche zu führen oder mit Konstruktionsspielzeug anders die Rollen auszuprobieren und im Kita-Alltag rauszukommen aus dieser zweiteiligen Sortierung. Also die Bücher sind nicht die Lösung, sondern sie sind der Einstieg in ein anderes Miteinander.
Genau. Und wir bleiben jetzt erstmal bei der Kita, weil ich finde auch so frühkindliche Erziehung wichtiger. In der Schule geht es dann nachher weiter. Ja. Wenn du dein Kind in einer Kita anmelden müsstest, wonach würdest du schauen? Was würdest du fragen?
Wenn wir mit Kita-Fachkräften arbeiten, dann kommt oft die Frage auf, wie man mit Eltern umgehen soll und dass ja bei denen das Problem liegt. Und die Eltern sind immer überzeugt, dass die Kita das Problem ist und daran merkt man, dass das ein Miteinander braucht und ich fände wichtig, dass ich mein Kind in eine Kita gebe, wo Elterngespräche nicht nur einmal im Jahr oder alle halb Jahr stattfinden, sondern wo ich mitbekommen darf und auch soll, was passiert, was es für Projekte gibt und wo ich mich nicht als Einmischerin fühle, wenn ich zum Beispiel merke, mein Sohn, der zu Hause bisher immer gerne die Kleider der großen Schwester getragen hat oder der auch mal ein Zöpfchen hat oder der gerne rosa mag, sich als Prinzessin Elsa verkleiden möchte, dass der das dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr macht in der Kita, dann wünsche ich mir eine Ansprechperson, um gemeinsam rauszufinden, was da passiert ist und nicht eine Ansprechperson, die mir dann sagt, ja, also wir haben da gar nichts mit zu tun, da können wir auch gar nichts beeinflussen, weil wir behandeln ja alle Kinder gleich und überhaupt, wenn ihr Sohn da gemobbt wird wegen seinem Kleid, dann muss er sich halt anders anziehen. Das sind leider Reaktionen, die einige Eltern zu hören bekommen. Da wünscht man sich anderes. Und gleichzeitig gibt es ErzieherInnen, die sagen, ich wünsche mir genau das von Eltern, dass die auf mich zukommen und dass die nicht ihrem Sohn das eine oder andere verbieten, das wir hier in der Kita vorschlagen.
Also dann wird es eventuell auch Diskussionen mit anderen Eltern geben, weil die Kinder tragen natürlich das, was in der Kita passiert, nach Hause. Es gibt ja auch Erwachsene, die sich verunsichert fühlen, wenn auf einmal die Jungs alle geschminkt sind?
Also ich würde mir, wenn ich die Wahl hätte, ja eine Kita suchen, die das Thema sich so zu eigen gemacht hat, dass ich auf deren Internetseite irgendwas dazu finde. Und das ist auch das, was wir Kita-Teams raten, wenn sie sagen, wir ecken da bei den Eltern an oder bei den Elternabenden wird dann dies oder jenes Projekt kritisiert. Dann sagen wir, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr als Team geschlossen die Meinung vertretet, dass Wahlfreiheit für Kinder wichtig ist und dass ihr enge Rollenbilder aufbrechen wollt. Und dann weise ich darauf hin, dass auch in den Bildungsplänen das übrigens drinsteht und das gehört zum Job einer pädagogischen Fachkraft dazu, Rollenbilder in Frage zu stellen. Also wir liefern Argumente, wie man dann mit Eltern ins Gespräch kommt. Beide Parteien haben ja eigentlich das Wohl des Kindes im Blick. Also es geht nur im Alltag manchmal verloren und das fühlt sich dann nach Fronten an. Dabei sitzen beide auf derselben Seite des Tisches und gucken aufs Kind. Und klar, den Konsens muss man immer wieder finden, aber das gilt ja auch für andere Themen. Das ist sehr viel leichter, wenn sich alle einig sind und eine gemeinsame Strategie irgendwann mal erarbeitet haben, den Eltern einen Infoabend machen und eben ein Papier auch rausgeben können, wo drauf steht, warum sie, aus welchen Gründen, welche Maßnahmen regelmäßig umsetzen.
Ja, genau. Aber diese Geschlechtersensibilität, die ist halt schon eklatant. Und es kommt immer als Beispiel so die Jungs, die dann auf einmal Prinzessin sein wollen. Wie ist denn mit den Mädchen? Welchen Klischees sind so kleine Mädchen unterworfen? Also Hosen dürfen Mädchen anziehen, das ist ja schon mal gut.
Genau. Sie dürfen Hosen anziehen, aber sie bekommen häufiger Komplimente für ihr Aussehen, als Jungs das tun. Und Jungs bekommen dafür häufiger Komplimente für das, was sie tun, also für ihr Handeln. Und das ist weitreichend, weil wenn die Aufmerksamkeit gelenkt wird auf etwas, das ich aktiv tue, dann habe ich da viel mehr Möglichkeiten, was zu verändern. Während wenn mein Aussehen mein Fokus ist, dann lande ich in einem unerreichbaren Ideal und das tragen ganz viele Mädchen und Frauen später in sich und die Schönheitsindustrie profitiert davon. Also das ist nur ein Aspekt, Aussehen versus Aktion und ins Handeln kommen. Bei Mädchen liegt der Fokus drauf, ob sie brav sind. Ich habe gestern meiner Tochter erzählt, dass die früher mit einer Freundin häufiger verabredet war, deren Vater beim Abholen immer gefragt hat, und waren sie brav? Und ich mich immer frage, so, was heißt das denn? Es wäre das letzte Ziel für die Erziehung meiner Tochter, dass sie brav wird. Und es ist auffallend, dass das nichts ist, was von Jungs erwartet wird. Und Jungs dürfen wütend sein, während Mädchen, wenn sie lauter sind, wütend sind, zornig sind, es sehr viel früher ein Elterngespräch gibt, als wenn dasselbe Verhalten von einem Jungen gezeigt wird.
Ja, genau. Und ich glaube, wo du recht hast, ist, dass wenn wir einen Menschen sehen, sehen wir automatisch sein Geschlecht, fast automatisch. Und wir fangen immer dann an zu stutzen, wenn wir kein eindeutiges Geschlecht identifizieren können. Das geht uns ja allen so.
Ja, die Kategorie brauchen wir irgendwie.
Ja, haben wir gelernt. Also wir nehmen auch die Hautfarbe wahr. Wir nehmen auch die Haarfarbe wahr. Also jetzt mal ohne Wertung. Aber das Geschlecht ist natürlich, wenn es weiblich ist, bietet es einfach weniger Möglichkeiten. Darum gibt es ja auch. Die Vernetzung bildet einen wesentlichen Teil dieser Equal Care-Bewegung, die dann am Equal Care Day aufploppt. Mit Gabriele Nuss, stellvertretender Leitung der Gleichstellungsstelle Münchens, habe ich mich über die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit in städtischen Bildungsinstitutionen für Kinder und Jugendliche ausgetauscht. Meine erste Frage war, was bedeutet Genderkompetenz für ErzieherInnen bzw. für die Ausbildung von ErzieherInnen?
Gender-Kompetenz ist Magic, ist ein richtig wahres Wort, weil wenn man genderkompetent ist, wenn man sich befasst hat mit Wissen um Geschlechter, wenn man sich befasst hat mit seiner eigenen Lebensentwicklung, seinen eigenen Erfahrungen als weiblich gelesene Person oder als männlich gelesene Person oder als Person, die sich andere Geschlechteridentitäten oder auch andere geschlechtliche Orientierungen vorstellt, als unsere heteronormative Gesellschaft da so vorgibt. Diese Auseinandersetzungen, die so lebensprägend sind für einen selber, verbunden mit einem Wissen, was zu Geschlechter schon alles beforscht ist und sich pädagogisch bewährt hat, das ist eine super Grundlage, pädagogisch handlungssicher zu sein.
Wie erkennen Sie einen Menschen, von dem Sie sagen könnten, dass er Genderkompetenz, Geschlechterkompetenz besitzt? Und welche Fallbeispiele gibt es, wo Sie sagen, das war jetzt mal richtig daneben?
Oh, also ich finde, wenn Menschen sagen, ich habe das und das erlebt als Frau, mir ist das und das passiert als Transperson, ich habe Diskriminierungserfahrungen und die Person kann das nachfühlen und kann auch die Situation, die geschildert ist, vielleicht ein bisschen analysieren. Oder es war eine Diskriminierung, wie es ja auch gerne in der Schule mal so kleinen Mädchen schon passiert, dass Jungen das Gefühl haben, sie können ihre Macht damit beweisen, dass sie in Schulhöfen hinter denen herjagen, denen irgendwas wegnehmen. Wenn man das gut beurteilen kann, wenn man sagen kann, okay, da passiert was, das ist jetzt so eine strukturelle Diskriminierung, die unsere Gesellschaft so angelegt hat. Wenn Leute das erkennen, dass da was schief liegt, dann ist das gut. Ein Fall, wo es richtig dann genau daneben geht, wenn wir bei dem Schulhofbeispiel bleiben, wenn dann ein Mädchen zur Lehrkraft geht und sagt, ich hab's jetzt satt, ich bin total traurig und total empört und total frustriert, die Jungs laufen mir immer hinterher und nehmen mir meine Mütze ab, sagen wir mal. Und die Lehrkraft sagt dann, das machen die nur, weil sie dich gern haben. Freu dich doch. Du bist doch wirklich eine, die wichtig ist. Das wäre genau die falsche Reaktion, weil die Reaktion der Jungen ist ja nicht so, weil sie das Mädchen mögen, sondern die Reaktion der Jungen ist so, weil sie gesellschaftliche Rollenmuster nachleben, die nicht in Ordnung sind.
Da würde ich jetzt mal ganz kurz entgegnen, weil Jungen von zu Hause gelernt haben, dass sie gut bei dem weiblichen Geschlecht ankommen, wenn sie es ärgern.
Ja. Und das befördert ja alle gesellschaftlichen Hierarchien und Binaritäten, die unsere Gesellschaft ja leider so ungleich machen.
Ich nehme jetzt Ihre Antwort so, dass Menschen Genderkompetenz, Geschlechterkompetenz besitzen, wenn sie wach sind gegenüber Diskriminierungen und denen auch empathisch begegnen können.
Genau, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, wenn Sie nicht nur so eine Bewertung gut vornehmen können, sondern auch überlegen, wie können Sie denn beeinflussen, dass Gleichstellung hergestellt wird? Wie können Sie Diskriminierungen offenlegen? Wie können Sie Leute parteilich unterstützen, sodass sie Mut und Motivation haben, voranzukommen? Und Strukturen verändern.
Genau, und jetzt sind wir bei der Gleichstellungsstelle. Das heißt, wenn wir Geschlechterklischees verändern wollen, wie muss die ErzieherInnen-Ausbildung aussehen, damit diese Genderkompetenz auch in die städtischen Münchner Kitas gebracht werden kann?
Zunächst einmal müsste in der ganzen Lehre, in der Ausbildung ganz klar Geschlechtergerechtigkeit eins der wesentlichen Ausbildungsinhalte sein und keine untergeordnete Rolle spielen in der Ausbildung. Ich höre leider immer noch, dass das nicht die zentrale Ausbildungseinheit ist. Und das ist sehr schade. Ich wundere mich immer, dass die Curricula sich da so wenig bewegen lassen. Für mich stellt sich immer wieder dar, dass die Auszubildenden nach ihrer Ausbildung als ErzieherInnen sagen, dass sie wenig Selbstreflexion in Bezug auf ihr weibliches, männliches Sein haben. Sie haben wenig Möglichkeiten zur Selbstreflexion. Sie erfahren wenig, was denn wissenschaftlich dazu bereits untersucht ist. Und sie erfahren vor allem nicht, wie sie das Wissen, also ihre Selbstreflexion und ihr Wissenswissen in die pädagogische Praxis übersetzen können. Und dann sind sie so handlungsunsicher, dass sie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, lieber die Finger davon lassen, sich zurückziehen, nur dann agieren, wenn sie ganz sicher sind. Und da versucht das Referat für Bildung und Sport schon einiges, auch auf der Auftragsebene, sage ich jetzt mal. Es gibt ja ganz oben angesiedelt im Referat für Bildung und Sport Leitlinien zur Bildung und Chancengerechtigkeit, die auch gerade neu gefasst werden und wo tatsächlich Geschlechtergerechtigkeit jetzt auch ein bisschen stärker formuliert ist. Und es wird gerade ein Konzept zu geschlechtergerechter Pädagogik in der Schul- und Ganztagsbildung von Kita-Anfang bis Ende Berufsschule geschrieben, was ich sehr begrüße und was, glaube ich, eine gute Grundlage bieten kann, auch für die verzahnte pädagogische Arbeit mit den Kindern, dass die in die Kita kommen und gleichstellungsorientierte Pädagogik erleben und die sich durchzieht bis zur Berufsschule. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn das gelingt.
Jetzt habe ich mal mir die Fortbildungsseite vom PI angeschaut und ich habe bei den Kitas gerade mal einen Tag Fortbildung zu geschlechtergerechter Erziehung, rosa, blau und bunt oder irgend sowas hieß das, gefunden. Das finde ich ein bisschen wenig.
Das ist ein bisschen wenig. Das Gute wiederum ist, dass es ein paar andere Fortbildungsreihen gibt, zum Beispiel Selbstbehauptung, was vielleicht jetzt nicht unter dieser Kategorie geschlechtergerechte Pädagogik gestanden hat, oder den Umgang mit sexualisierter Gewalt in Kindertageseinrichtungen, was auch immer regelmäßig von jedem Kita-Team wiederholt werden muss und was ganz klare Geschlechteranbindungen hat. Dennoch kann ich nur sagen, die Fortbildungen zu geschlechtergerechter Pädagogik sind deshalb so gering abgebildet im PI-Programm, weil sie freiwillig aufzusuchende Fortbildungen sind. Und wenn die Personaldecke in den Kitas sehr gering ist und die Kinderversorgung auf der Kippe steht, sagen die PädagogInnen natürlich die Fortbildung ab und lassen nicht die Kinder im Stich. Wenn diese Fortbildung auch verbindlich angeboten würde, würden alle in den Genuss kommen und es nutzen müssen. Aber man kann natürlich auch nicht alle Fortbildungen verpflichtend anbieten. Insofern ist es die Frage und die große Herausforderung an Fortbildungsinstitute, welche Fortbildungen werden grundsätzlich verpflichtend verankert?
Wer entscheidet das?
Die Leitung des pädagogischen Instituts in diesem Fall.
Also es werden Papiere veröffentlicht, das ist schon richtig. Die Elternarbeit ist auch wichtig. Wie gut ist denn die Idee, dass Eltern gleich zu Beginn des Aufenthalts ihres Kindes in der Kita selbst ein bisschen was über Geschlechtergerechtigkeit und die Ideen dazu lernen könnten?
Das wäre eine tolle Sache. Da stellt sich natürlich die Frage der Kapazitäten, der Kita-Kapazitäten. Wie viele Kapazitäten haben die Erzieherinnen dafür, Eltern vorher schon etwas anzubieten? Und wie groß ist die Motivation der Eltern dazu? In der Alltagspraxis bisher ist es eher so, dass Eltern einen sehr großen Druck haben, ihre Kinder unterzubringen und sich die ganzen Wertefragen erst stellen, wenn die Kinder einige Zeit in der Kita sind. Deshalb finde ich das auch immer sehr wichtig, Kitas dazu zu motivieren, tatsächlich Papier zu schreiben, ein gutes sexualpädagogisches Konzept zu schreiben zum Beispiel, in ihrem Einrichtungskonzept sehr viel zu geschlechtergerechter Pädagogik zu schreiben und das mit den Eltern offensiv in diesen Anmeldesituationen zu besprechen. Dass nicht später Eltern sagen, das hätte ich gerne für mein Kind von Anfang an anders gehabt. Diese Fallen hätte man umgehen können, wenn wir gut in einem pädagogischen Austausch in diesem Dreieck Eltern, Kind, Kita gewesen wären zu den Wertefragestellungen.
Gut, da wird die Kita-Leitung auch eine wesentliche Rolle spielen, inwieweit das Team und die Kita-Leitung da aufgeschlossen ist oder inwieweit Sie sagen, vielleicht wollen wir doch lieber eher die Tablets in den Vordergrund stellen. Okay.
Also wenn wir bei beruflichen Profilen sind, dann würde ich auch gerne nochmal dafür werben, dass auch alle Leute, die im Quereinstieg im Moment in die pädagogische Kita-Praxis gehen, sehr gute Bausteine zu geschlechtergerechter Pädagogik erhalten sollten, weil da ja keine Ausbildungslehre vorausgesetzt sein kann, die, wie wir ja gerade schon gesagt haben, auch noch weiterentwickelt werden könnte. Aber bei Quereinstiegsmenschen wäre es sicherlich sehr gut, da nochmal auf die Genderkompetenz und auf eine Gleichstellungsorientierung zu achten.
Wir reden.
Wir rufen.
Wir schreien.
Wir fordern.
Wir Frauen verändern die Welt.
Nós mulheres mudamos o mundo.
Und hier bei Radio Lora München geht es weiter im Sonderprogramm am Internationalen Frauenkampftag mit einem Blick in den öffentlichen Raum. Und hier mit der Frage, welche Anforderungen muss eine geschlechtergerechte Stadt bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes erfüllen? Die Raumplanerin Dr. Käthe Protze beschäftigt sich schon lange mit diesem Thema.
Warum muss heute Ihrer Ansicht nach in der Stadtplanung im öffentlichen Raum, nur darüber reden wir heute, umgedacht werden?
Das hat jetzt gar nichts mit heute zu tun. Die Diskussion ist schon sehr, sehr viel älter. Also sie hat angefangen spätestens in den 70er Jahren, weil ja die Kritik am öffentlichen Raum schon viel älter ist. Das hängt damit zusammen, dass in den Nachkriegsjahren der öffentliche Raum sehr stark auf den motorisierten Individualverkehr ausgerichtet worden ist von der Stadtplanung. Die Idee war ja, dass sozusagen der PKW, das Auto, uns von allen Mobilitätsproblemen befreit und daher die ganzen Erschließungen der Stadtplanung im Nachkriegsaufbau, in der Siedlungsstruktur bis in die 90er hinein davon geprägt war, dass alles gut mit dem Auto erreicht werden kann. Und darüber sozusagen die Belange aller anderen Verkehrsgruppen und da vor allem der Fußgänger und Fußgängerinnen sehr stark vernachlässigt wurde. Und die Kritik ist jetzt nicht neu, wie gesagt, sondern schon in den 80ern sehr stark formuliert worden und in den 70ern natürlich auch im Rahmen der Frauenbewegung, weil in vielen Siedlungsbereichen es für Fußgängerinnen durchaus schwierig war, sich fortzubewegen oder sich im freien Raum aufzuhalten. Der öffentliche Raum dominiert ist eben vom fahrenden, aber auch vom ruhenden Verkehr, von Lärm, Schmutzentwicklung, Staubentwicklung. Und damit viele, also die Belange der Personen, die eben nicht mit dem Auto fahren, aus dem Fokus geraten sind.
Ja, und da spielt doch sicher auch eine Rolle, dass wir heute auch ein anderes Familienmodell haben oder auch ein anderes Selbstbewusstsein von arbeitenden Frauen, die zusätzlich noch Haushalt, Kinder und so weiter machen.
Das hängt natürlich auch damit zusammen. Also damals waren es letztlich auch schon unter anderem die Frauengruppen, die gesagt haben, das behindert uns zusätzlich, also in unserem sozusagen weiblichen Lebenszusammenhang. Damals ja noch viel stereotyper gedacht als heute. Das heißt, wenn wir mit den Kindern rausgehen, wenn wir mit älteren Personen rausgehen, dann haben wir eigentlich keinen Platz. Wir können die Wege nicht benutzen. Das sind ganz viele Barrieren auf verschiedenen Ebenen. Und jetzt über die, sag ich mal, 30, 40 Jahre Entwicklung seither sind die Lebensformen natürlich noch mal vielfältiger geworden. Nichtsdestotrotz stoßen junge Frauen oder Beziehungen oder Partnergruppen, die in irgendeiner Form mit Care-Arbeit zu tun haben, immer wieder noch auf ähnliche Hindernisse. Und es hat damit zu tun, dass der Traum war ja eigentlich das Einfamilienhaus auf dem Land. Das funktioniert aber nur mit einem bestimmten Familienmodell. Und nachdem ab den 90er, 80er, 90er Jahren auch der Rückzug wieder in die Städte war, eben junge Familien in die Städte, wurde das vermehrte Wunsch in die Städte getragen, wieder, dass es mehr Aufenthaltsbereiche braucht, bessere öffentliche Freiräume, um sich besser fortbewegen zu können, um genau das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf nochmal stärker, also praktisch leben zu können.
Ja, und da reden wir natürlich auch über Menschen, die auch nie den Geldbeutel besessen hätten oder haben, um sich dieses Einfamilienhaus in der Stadt, an der Peripherie der Stadt zu leisten. Um die geht es ja schließlich auch.
Es sind verschiedene Facetten da drin. Das eine ist, über welche Tätigkeiten sprechen wir. Wenn wir über Care-Tätigkeiten sprechen, dann hat das ja immer was damit zu tun. Mit Personen, die sich selber nicht alleine selbstständig im öffentlichen Raum oder nicht so gut bewegen können. Das heißt Begleitung von Kindern, Jugendlichen, Begleitung von älteren, kranken, beeinträchtigten Personen. Und die zweite Schiene ist, dass es gibt viele Menschen, die einfach nicht viel Geld haben oder nicht so viel Geld, dass sie dann auch noch viel in Mobilität stecken können. Na, wenn man begrenztes Einkommen hat, muss man sehen, wo es bleibt. Und dann ist Mobilität immer so ein Faktor, der tatsächlich sehr zurückgenommen wird dann. Das heißt, Personen, die wenig Geld haben, sind in der Regel auch weniger mobil. Oder wenn wir über Pkw-Besitz sprechen, dann ist ja ein Auto sowas, was in der Familie vorkommt, aber sehr oft wird das von demjenigen oder derjenigen benutzt, die der Erwerbstätigkeit nachgeht. Das heißt, das steht dann für die ganzen Care-Tätigkeiten gar nicht unbedingt zur Verfügung. Und das alles sind Faktoren, die mit reinspielen, dass man sagt, der öffentliche Raum hat einfach eine unheimlich wichtige Rolle für viele Personengruppen. Und das sind wir jetzt nicht nur bei den Frauen, sondern es betrifft Personen, die in diesen Tätigkeiten zu tun haben oder eben auch wenig Geld haben.
Ja, genau. Bloß ich nehme da noch zusätzlich in den Blick die Lebensqualität, die wir auch, wenn wir genügend Geld haben, dadurch erreichen, dass wir vielleicht kein Auto in der Stadt besitzen, aber dafür der ruhende Verkehr auch so ein bisschen ausgesperrt bleibt und wir dafür Bäume an den Seiten haben. Also es gibt ja auch eine andere Vision von Stadt.
Selbstverständlich. Also selbstverständlich geht es ja dann um das große Thema der Aufenthaltsqualität in der Stadt. Also im städtischen Raum, wenn wir jetzt, ne, über die Städte sprechen, dann ist es natürlich so, dass wenn wir schöne, gute Qualität volle öffentliche Freiräume haben, dass Straßen, in denen wir uns gut aufhalten können, die ausreichend Platz bieten, dass wir da uns bewegen können. Für die langsamen Verkehre gedacht, ne? Immer ausgehend von den Fußgängerinnen. Sagen, dass wir uns da gut aufhalten können, dass wir unsere Wege gut erledigen können, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr gut erreichen, dass wir uns sicher fühlen, dass wir eine gute Orientierung haben und dass es im öffentlichen Raum wenig Barrieren gibt, dann erhöht das ungemein die Lebensqualität für alle Beteiligten. Das ist selbstverständlich nicht umsonst. Es ist so, dass Stadtteile, in denen diese Qualitäten vorhanden sind, sehr stark an Wert gewinnen. Das Thema Gentrification spielt da ja auch mit rein, sehr stark an Wert gewinnen und von den Gruppen aufgesucht werden, die dann auch eher das ökonomische Mittel haben, das zu bezahlen. Also diese Entwicklung dieser Stadtteile lässt sich ja über die Jahre nachverfolgen und damit aber dann auch wieder Gruppen verdrängen, die das eigentlich auch nötig hätten, aber das nicht bezahlen können.
Genau, da sind wir bei den Mieten. Die Mieten lassen wir jetzt mal raus. Die sind ja in München ja insbesondere ziemlich hoch. Wir bleiben beim öffentlichen Raum. Ich finde auch das Thema groß genug. Wir hatten ja im letzten Sommer hier eine ganz verkehrsgesperrte Straße. Das war die Kolumbusstraße. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben.
Ja.
Da haben ja die Anwohner geklagt, weil in der Straßenverkehrsordnung das die oberste Priorität hat, das Fließen des Verkehrs. Und es darf nur eine Straße gesperrt werden, wenn Gefahr droht. Also mit dieser Begründung wurde dann die Kolumbusstraße eine Woche früher abgebaut. Sie war ein Gewinn für viele Menschen, aber ein paar haben sich halt an den wegfallenden Parkplätzen gestört. Muss da nicht auch an der Straßenverkehrsordnung mal was geändert werden?
Ja, selbstverständlich greift das tief. Das ist aber mit der Bauordnung auch und der Straßenverkehrsordnung, das sind sozusagen die formalen Regelungen, wo man sieht, dass auch da immer noch der fließende Verkehr sozusagen im Vordergrund steht. Dazu muss man aber einmal auch wissen, in welche Richtung man gehen möchte. Und letztendlich sind das immer politische Entscheidungen. Kolumbusstraße ist ein schönes Beispiel dafür. Wir sprechen, wenn wir über öffentlichen Raum sprechen, natürlich über starke Flächenkonkurrenzen und sind damit groß geworden, dass es für den Pkw gewisse Privilegierungen im öffentlichen Raum gibt, was den Flächenbedarf angeht. Und wenn man an diese Privilegierungen ran möchte, weil man darüber diskutiert, dass es Aufenthaltsqualität oder Fläche braucht, eben für alle anderen Verkehrsteilnehmenden, sprich Fußgängerinnen und auch Radfahrende, dann braucht es Veränderungen. Das heißt aber immer, dass es natürlich welche gibt, die Privilegien abgeben müssen. Wir sprechen über tatsächlich Konkurrenz hin über den öffentlichen Raum. Das ist auch eine alte Debatte, ne? Die Frage, wem gehört der öffentliche Raum? Und das ist etwas, was politisch dann immer ausgehandelt werden muss. Dazu braucht es sozusagen schon auch eine, sag ich mal, breite Meinungsbildung und auch Lösungen für die Personen, die dann Privilegien zurückstecken müssen. Also das Thema Pkw-Verkehr, das ist einfach ein Dreh- und Angelpunkt in dieser Frage. Und zwar egal wo, weil das, Sie hatten ja erwähnt, dass Sie über Barcelona sprechen möchten.
Ja,
das ist ein super Beispiel, wie man im verdichteten Raum Freiraum schaffen kann, ne, öffentlichen Raum als Aufenthaltsqualität organisieren kann. Aber auch da gab es die gleichen Diskussionen über Fragen des Stellplatzes und der Durchlässigkeit für den Pkw. Paris hat das Seineufer autofrei gestaltet. Auch da gab es diese Diskussionen darum. Natürlich ist es immer eine Konkurrenz und das ist für die Politik zum Teil sehr hart, das durchzustehen. Nichtsdestotrotz ist das die Diskussion, die wir vehement führen müssen. Wie gesagt, ohne politische Entscheidungen und Fragen, was priorisieren wir, ist das nicht möglich. Das betrifft jetzt also sozusagen die Aufenthaltsqualität hinsichtlich Fläche, das betrifft aber auch die Aufenthaltsqualität hinsichtlich Grünausstattung. Ich denke, wir haben über Corona viel gelernt. Wir haben gelernt, dass öffentlicher Raum, dass Freiraum, Grünraum total wichtig ist im Wohnungsbereich, im wohnungsnahen Bereich, im innenstädtischen Bereich.
Ich würde gerne mal über die Jugendlichen. Bei uns zum Beispiel mit Corona gab es diese Aufenthaltsqualität am Flaucher, wo sich einfach viele junge Leute, aber auch ein bisschen ältere hingesetzt haben, also ein Bier gekauft haben, irgendwo mitgenommen haben und gepicknickt haben. Und das hat sich gehalten. Also Flaucher ist ein Teil von den Isar-Anlagen. Das hat sich gehalten, weil die Aufenthaltsqualität da einfach gut ist.
Und das sind diese Bereiche, die es in den Städten immer wieder braucht. In den einzelnen Quartieren dann auch, Orte, in denen man sich auch so gut aufhalten kann. Und wenn wir jetzt über Klima sprechen, Hitzeentwicklung in der Stadt, werden diese Orte natürlich immer wichtiger, auch in der Grünausstattung, damit man diese Hitze besser aushalten kann. Die Städte hatten sowieso immer schon eine höhere Hitzeentwicklung als, ne, als der ländliche Raum. Und da waren Grünflächen und vor allem die Ausstattung mit Bäumen immer schon eklatant wichtig und das wird perspektivisch einfach immer wichtiger werden, weil das uns die Möglichkeit gibt, uns in Hitzeperioden überhaupt draußen aufzuhalten. Das heißt, Entsiegelung von Flächen, mehr Grünraum, versickerungsfähige Flächen und eben Baumstandorte, Bäume in der Stadt, damit da die Schattenwirkung, sozusagen das Kleinklima im öffentlichen Raum wirksam werden kann.
Ja, genau. Und ich lebe ja in München, also in der Großstadt. Was auch noch dazu kommt, ist ja auch, dass auf Dauer für die Möglichkeit der Durchlüftung der Stadt gesorgt werden muss. Das heißt, ich darf nicht irgendwo da so große Gebäude oder Komplexe hinstellen, wo ich die Durchlüftung der Stadt verhindere.
Ja. Auch da wieder zwei konkurrierende Themen. Wir sprechen ja über Innenentwicklung ganz stark. Na, keine Nichtwahl-Stadtentwicklung auf der grünen Wiese oder weniger und dafür mehr Innenentwicklung. Da steht natürlich immer das Thema dann auch, wie viel Freiräume brauchen wir aber trotzdem? Was muss an Grünflächen im Innenraum übrig bleiben, damit da eben zum Beispiel die Durchlüftung noch funktioniert, danach, damit eben zum Beispiel an Hitzetagen in den Sommern, die bei Ihnen ja nochmal stärker ausgeprägt sind als bei uns hier im Norden, dass da ein Aufenthalt im öffentlichen Raum noch möglich wird.
Und das nächste ist die Frage nach der Bürgerinnenbeteiligung. Also wie kann so eine Beteiligung an einer Stadtplanung, an der Planung des öffentlichen Raumes gut funktionieren? Worauf kommt es da an, Ihrer Meinung nach?
Das hat verschiedene Faktoren. Einmal kommt es darauf an, wenn Projekte geplant werden, frühzeitig anzufangen, mit Informationen rauszugehen und Stimmungsbilder abzufragen. In Werkstätten zu versuchen, Leute einzuladen, in Werkstätten gemeinsam Ziele zu erarbeiten, Leitlinien zu erarbeiten oder auch einfach nur ein Stimmungsbild aufzunehmen für Wünsche, Interessen. Was wichtig ist, ist sozusagen auch der organisatorische Rahmen, immer zusammen, welche Zeiten nimmt man, welche Zielgruppen muss man direkt ansprechen. Gibt es Kinderbetreuung zum Beispiel? Es sind aber auch migrantische Gruppen, die schwer erreichbar sind über Bürgerinnenbeteiligung. Da ist es dann gut, über Multiplikatoren zum Beispiel zu arbeiten, also gezielt Personen anzusprechen, dass sie ihre Communities einbeziehen und mitbringen. Und es ist immer gut, wenn man irgendwas Praktisches machen kann, sprich bauen, malen, zeichnen, kleben.
Ja, genau. Ja.
Oder Spaziergänge, dass sich das vor Ort konkret anzusehen.
Ja, genau. Ich finde so das eine, was ich auch wahrnehme, was schon auch funktioniert, sind die Anregungen von Bürgerinnen, egal wie. Aber was dann meiner Meinung nach nicht funktioniert, ist so ein Feedback, dass wenn eine Anregung nicht angenommen werden kann, dann muss das auch begründet werden. Mhm. Und wenn so Bürgerinnen das Gefühl haben, ja okay, wir dienen so als Ideengeberinnen, aber ihr macht dann eh, was ihr wollt.
Also es gibt mehrere Schwierigkeiten da drin. Das eine ist tatsächlich das Thema, welche Interessen werden dann aufgegriffen und welche nicht. Und warum? Also das zu begründen. Und dann ist die Zeitschiene sehr oft ein Problem, dass eine Beteiligung stattfindet und die Maßnahmen 5 oder 6 Jahre später umgesetzt werden. Und ein weiteres Problem, was man bei der Bürgerbeteiligung auch betrachten muss, ist, dass es immer Gruppen gibt, die sehr laut sind und viele Gruppen, die eben gar nicht in Erscheinung treten oder so eher still sind. Und man ein bisschen aufpassen muss, dass nicht die, die am lautesten sind, immer Recht haben oder Recht bekommen.
Ja.
Also das sind so verschiedene Facetten, auf die man sozusagen ausgewogen reagieren muss im Rahmen der Bürgerinnenbeteiligung, was nicht immer einfach ist, sage ich auch gleich dazu.
Ja, natürlich. Und jetzt so als letzte Frage, wie hoffnungsfroh sind Sie, dass so eine Transformation im Hinblick auf eine menschengerechtere Stadt gelingt?
Ich habe in den 80ern studiert und auch da haben wir schon über die Fragestellungen gesprochen, sowohl was das Klima angeht, als auch was, damals lief das noch unter Frauen spezifisch, aber was die Aspekte, was heute unter Care-Tätigkeiten oder gendergerechter Stadt läuft. Die Prozesse sind sehr langsam, aber nachdem zumindest das Thema Klima jetzt ziemlich Fahrt aufnimmt und sich zumindest hier in Mitteleuropa die Lebensverhältnisse sehr geändert haben, also auch tatsächlich das Thema Vereinbarung von Familie und Beruf oder auch Work-Life-Balance einen sehr starken Fokus hat, rückt das Thema Aufenthaltsqualität in der Stadt sehr nach vorne und auch das Thema neue Mobilitätsformen. Und wenn es dabei bleibt, kann sich das durchaus beschleunigen. Also ich mache jetzt keine Zeitschiene, es wird dauern auf alle Fälle, aber das Thema ist da und ich denke, das lässt sich nicht mehr so leicht vom Tisch wischen.
Auch die Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München kann sich bei der Stadtplanung in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit einmischen. Dazu wieder Gabriele Nuss, stellvertretende Leitung. Zum besseren Verständnis des Gespräches, mit TIN-Kinder werden junge Menschen, die sich nicht binär verorten, bezeichnet. Gut, jetzt kommen wir zur geschlechtergerechten Stadt. Wenn Sie sich daran erinnern, wie Sie als Frau mit kleinen Kindern und berufstätig noch zusätzlich in der Stadt unterwegs waren, in Ihrem Viertel unterwegs waren, was haben Sie vermisst und hat sich da heute schon was verbessert?
Ja, es ist auch heute noch so, dass in doch sehr erheblicher Hand die ganzen Care-Leistungen bei den Frauen liegen. Auf jeden Fall bei weiblich gelesenen Personen. Es bilden sich viele Stressfaktoren ab, Kinder oder alte Leute rechtzeitig über Straßen an Übergängen zu bringen, so lange wie Autos oder andere Mobilitätsmittel noch stehen, zum Beispiel. Oder es ist immer noch die Frage, wer darf wann öffentlichen Raum nutzen? Meine 13-jährige Tochter oder ein 16-jähriger Junge oder mein TIN-Kind mit 7 Jahren. Und insofern gilt es schon, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er für alle da ist. Das ist ja immer der große Satz, München eine Stadt für alle. So sollte es werden.
Ja, und wie nehmen Sie so die ersten Schritte dahin wahr?
Ja, es gibt schon einige Anstrengungen, tatsächlich auch, ich sag jetzt mal top-down, von Strategien angefangen bis runter zu tatsächlich dann städtebaulichen Umsetzungen. Sollte man da überhaupt runter sagen? Vielleicht ist das nicht das richtige Wort. Also von der Theorie in die Praxis auf jeden Fall werden schon viele Anstrengungen unternommen. Allerdings würde ich auch da sagen, dass der weibliche Blick der Blick ist, der am seltensten eingenommen wird, weil er auch ungeübt ist. Ich glaube, der gesamte Bereich von Planung über Mobilität, über Raumnutzung, über Bau, über Klima und Umwelt muss noch viele Anstrengungen unternehmen, sich wirklich diesen weiblichen Blick zu erobern. Und ich denke, wenn das gelingt, dann ist für sehr, sehr viele Bevölkerungsgruppen viel erreicht. Aber auch da muss noch viel ausprobiert werden in Form einer richtigen, guten BürgerInnenbeteiligung mit Feedback. Ich glaube zum Beispiel, dass Beteiligungsformate auch noch stärker differenziert durchgeführt werden müssten, dass bestimmte Gruppierungen befragt werden müssen, die vielleicht jetzt bei den Beteiligungsformaten gar nicht vorkommen. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztens eine Situation, wo es Befragungen gab zu einem Gebiet, was gestaltet werden sollte, von den Menschen, die sich auf dem Gebiet bewegt haben. Aber die Menschen, die nicht dieses Gebiet aufgesucht haben, die wurden nicht befragt. Und die wussten auch gar nichts davon. So, ich glaube, es müssen viele Strategien überlegt werden, wenn geplant wird und wenn beteiligt wird, welche verschiedenen Gruppierungen von Menschen müssen überhaupt befragt werden. Und wenn es dann noch gelingt, nicht nur Geschlechter gemischt zu befragen, sondern auch mal unter den Aspekten weiblich-männlich non-binär vielleicht geteilte Gruppierungen zu machen, damit die jeweiligen Perspektiven besser rauskommen, überhaupt erfasst werden können und nicht die Gruppierung schweigt, die sich nicht in der Macht fühlt, dann wäre das richtig gut.
Ja, genau. Und den ersten Teil würde ich so ein bisschen übersetzen. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben so eine Parkfläche und wir befragen die Leute, die sich auf der Parkfläche immer aufhalten. Aber wir befragen nicht die Leute, die da einfach nicht hingehen, weil die Parkfläche für sie einfach dermaßen ein unbewohnbarer Raum ist, wo sie sich nicht aufhalten wollen. Und deren Meinung nehmen wir dann einfach nicht wahr und nicht mit. Das meinen Sie so, ne?
Ja, genau.
Genau. Gut, also genau, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, was wir ja auch wahrnehmen, ist dieser Kampf um den öffentlichen Raum, diese Konkurrenz um den öffentlichen Raum, diese autodominierte Stadt, die natürlich auch Freiräume verhindert, die wir andererseits sonst gewinnen könnten. Konkurrenz um den öffentlichen Raum, wem gehört der öffentliche Raum, ist ja eine immer wieder gestellte Frage.
Ja, das stimmt. Immer höhere Nutzungsdichten fordern immer mehr Konkurrenzen, sind immer komplexere Verkehrssituationen für die Menschen und Macht- und Statusfragen, die die Gesellschaft zwischen weiblich und männlich definiert, bilden sich im öffentlichen Raum auch ganz klar ab. Und insofern gilt es schon, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er für alle da ist.
Was ich am meisten so aus Erfahrungsberichten kenne, ist Sicherheit. Sicherheit im öffentlichen Raum für Frauen, also tagsüber geht so einigermaßen, aber wenn es ein bisschen dunkler wird, ist die Sicherheit im öffentlichen Raum ja auch nicht unbedingt gegeben.
Ich denke auch, da muss viel passieren in Richtung genaue Untersuchungen und dann natürlich Umsetzungen. Wie kann man Angsträume vermeiden, subjektive Sicherheitsgefühle stärken? Ich finde ganz schön, dass da tatsächlich auch durch die Unterzeichnung Münchens der Europäischen Charta zur kommunalen Gleichstellung von Frauen und Männern doch zum Beispiel so Maßnahmen unterstützt wurden und umgesetzt wurden, wie die Entwicklung eines Kriterienkatalogs zu mehr Sicherheit, dass sowohl in der Planung als auch in der baulichen Umsetzung da verschiedene Perspektiven, wie kann man denn Sicherheit im öffentlichen Raum einfach durch städtebauliche Aspekte herstellen, gestützt wird. Oder es gibt die Empfehlung der Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen bezogen auf die MVG, den öffentlichen Personennahverkehr, die zum Beispiel erbracht hat, dass die Busse jetzt wieder hinter Mittleren Ring Bedarfshaltmöglichkeiten einrichten. Und das geht nach 21 Uhr. Da kann man dran weiterarbeiten. Wenn Wandlung passieren soll, gibt es immer einen Umdenk- und Umlenkprozess. Und es müssen sich alle Menschen damit befassen, was neu gestaltet werden muss und wie sie mit dieser Neugestaltung umgehen können. Immer wenn gewagt wurde, dass in puncto Geschlechtergleichstellung oder gerechterer Raumverteilung in irgendeiner Form etwas zustande gebracht wurde, ist es oft so gewesen, dass später die Leute da sehr von profitiert haben und oft sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es dazu mal einen Konflikt gab.
Geschlechtergerechtigkeit zu verwirklichen, kann anstrengend sein, kann Spaß machen, aber benötigt sicher einen langen Atem.